Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Also wenn ich so Überwachungstools zu meiner Verfügung habe, die ich nicht benutzen möchte, dann sage ich allen Kollegen und Kolleginnen eigentlich auch mal Bescheid. Also Christina zum Beispiel hat sie auch selber schon abbekommen, bei One Password habe ich auch mit dazu erzählt. Theoretisch kann ich irgendwie sehen, wann sich jemand irgendwo eingemeldet hat. Also ich gucke mir das nicht an, aber ich möchte, dass die Menschen das wenigstens wissen. Und deswegen, finde ich, sollten wir auch Bescheid sagen, dass es bei Gather diese Überwachungstools gibt. Es sei denn, man kann die irgendwie ausschalten. Das gibt es nämlich auch manchmal. Bei Microsoft konnte ich das ausschalten, dass diese ganze Überwachungsscheiße einfach nicht mitläuft. Deswegen muss ich da auch niemanden warnen.
Kann man es ausschalten?
Kannst du mal an Gather schreiben, Friedrich, ob man es ausschalten kann.
Oh Gott, ja, das ist ja richtig schlimm. Das ist ja richtiger Scheiß. Mhm. Man kann hier wirklich die Uhrzeiten, die Stunden und oh nein.
Das ist voll übel.
Boah. Also ganz ehrlich, da haben die jetzt den letzten Preis aus einem analogen Büro geholt und sich überlegt, wie kriegen wir das jetzt noch online?
Das Einzige, was unser Büro noch fehlt, ist eine Stechuhr, haben die sich so überlegt.
Hallo Christina.
Hallo.
Juhu. Ein bisschen später, aber jetzt bin ich da. Schön, dass ich heute zu Gast sein darf.
Juli gesagt, dass sie nicht kommt oder so?
Nö.
Die sollte kommen.
Christina, dann stelle ich dir schon mal die Frage vorab. Es gibt zwei Möglichkeiten für heute. Wir gehen eigentlich gerade unsere Matrix durch. Das heißt, wir haben alle selbst für uns so eine Art Stellenbeschreibung gemacht oder so eine Auflistung von Aufgaben, die wir bei uns sehen und aber auch bei den anderen aus dem Love Train. Und das haben wir jeweils für alle gemacht und gehen das gerade durch und sind beim letzten Mal erst mich und dann Theo, und das war's auch schon, ne? Durchgegangen. Mehr haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Und könnten da heute weitermachen. Wir könnten aber auch unseren Themenkatalog durchgehen. Und wir könnten dir auch beides mal vorab zeigen, dass du dich entscheiden kannst. Aber du hast heute jedenfalls Wahlrecht, was wir machen.
Nämlich Tor 1 oder Tor 2? vielleicht zeigen.
Noch einen Punkt.
Oh, noch einen.
Ja, Tor 3.
Tor 3, das ist Feierabend oder ein Eis, oder? Ein Eis? eigentlich ist es mir egal, ich finde beides spannend. Ich finde die Alltagsthemen spannend und ich finde auch total spannend, wie ihr euch definiert, da reinzuhorchen und wie ihr eure Stellen sozusagen für euch definiert. Eigentlich kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich besser finde. Auf was habt ihr denn Lust?
Ich glaube, das ist ein Thema durchgeht. Die
Themenliste ein bisschen zu lang. Ja, okay.
Das seht ihr.
Achso, dir ist sie zu lang, um sie anzugehen. Weil sie so lang aus.
Na dann, ich entscheide mich heute für Themenliste. Ich nehme Tor 1.
Hat schon jemand Julie angeschrieben oder so? Sonst stressig.
In die Love-Train-Gruppe geschrieben. Hat noch da direkt.
Okay, let's go.
Ah, Leute, mir fällt auch ein, dass Julie eher gestern geschrieben hat, dass sie später dazu kommt, ne? Ich glaube, wir haben das alle gerade vergessen.
Wir sind aber gut.
Ja, also let's go.
Sind wir mit den Ausschreibungen für den Standort Brandenburg weiter? Da gibt es nichts, was man nicht sagen dürfte, außer Namen. Da hat Juli geschrieben, dass sie zwei Gespräche geführt hat und dann habe ich noch weitere weitergeleitet. Ich habe jetzt die ersten Gespräche für Standort Nürnberg übernommen. Deswegen kann ich mich Brandenburg wirklich nicht widmen. Ich wollte nur sicher gehen, dass das gerade weitergeht.
Du hast sie alle an Julie weitergeleitet?
Nee, ihr habt ja Zugriff auf die Indeed-Sachen. Deswegen, da hatte ich ja vorgefiltert, alle, die ich für möglich halte und gehofft dann, dass jede Person hier zwei übernimmt oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir uns geeinigt hatten.
Ja, irgendwie so, aber ich habe mir das bisher noch nicht angeschaut.
Ich auch nicht. Aktueller Stand ist, Julie hat zwei Gespräche geführt. Bei einer, Sebastian, machst du dich mal stumm? Bei einer Person hat sie geschrieben, hat sie so voll Feuer gespürt und dann hatte ich angeboten, dass ich bei dem Zweitgespräch mit dabei wäre, aber das auch ruhig selbst überlassen würde, wenn Julie fein ist. Und jetzt habe ich dazu keine Rückmeldung mehr gehört, aber eine Person ist wohl sehr vielversprechend gewesen. Ja, so ist der Stand. ich würde mich dazu nochmal mit Julie in Verbindung setzen, einfach und sonst auch nochmal ein Gespräch übernehmen.
Dankeschön. Nächstes Thema ist, sie war jetzt hier Beiratsmitglied, da fehlt uns ja immer noch Vorschlag. Und ich habe, ja, können wir jetzt gar nicht so richtig was weitermachen. Da gibt es keine neuen Informationen, außer dass ich mit unserem Investor zusammen auf der Suche bin und zwei Leute spreche, die er vorgeschlagen hat, die aus seiner Sicht passen könnten. Und dann gebe ich euch eine Rückmeldung. Aber ja, falls irgendjemand weiß, wie wir da weitermachen sollen, müssen wir darüber dann reden. Sonst lasse ich das Thema erstmal hier liegen.
Jetzt hat sich Christina ja auch selbst gemeldet. Ich wollte nur kurz sagen, vielleicht kannst du da ja mal kurz ein bisschen Kontext geben, was für eine Person da auch gerade gesucht wird und so, weil ich glaube, das weiß Christina vermutlich nicht. Und überhaupt sollten wir Christina auch nochmal vorstellen.
Christina, stell dich mal selber vor, bitte.
Hi, ich bin Christina. Ich liebe Glitzer und bunte Fingernägel und Konfetti in den Hosentaschen. Und zum Beirat hatte meine Mutter mich nochmal angesprochen, weil ich sie ja gefragt hat, ob sie darauf Lust hat und sich mit ihr austauschen will. Und vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat sie mich gefragt und gesagt, sie hört im Juni jetzt ganz auf zu arbeiten und hätte da schon Bock, da nochmal reinzuhören. Und ich habe gesagt, ich habe schon ganz lange nichts mehr davon gehört, dachte, das ist besetzt, aber nur nochmal die Info, da würde noch Interesse bestehen.
Und die Strategie steht noch ein bisschen im Raum, aber ich glaube, wir haben eigentlich uns darauf geeinigt, dass es noch nicht genau genug ist und so allgemein, wie es bisher ist, bezüglich Community als Strategie für unsere Wachstumspläne, hat sich die Strategie für das Beiratsmitglied dadurch ein bisschen geändert. Also der Kontext ist, dass wir viel über was ist eine Community gesprochen haben oder was meinen wir mit Community als Strategie, sozusagen als Gegenpart zu Hierarchie. Als Strategie für Wachstum. Das haben wir hier besprochen in den letzten Folgen. Und Folgen sind schon, sind gar keine Treffen mehr. Und deshalb könnte es sinnvoll sein, dass dieses Beiratsmitglied sehr viel davon versteht, eine Community aufzubauen, für diesen ständigen Informationsfluss zu sorgen. In einer Community haben alle die Möglichkeit, Informationen reinzugeben. Alle haben die Möglichkeit, alle Informationen zu bekommen. Und dadurch lässt sich auch eine Community auf Millionen von Menschen wachsen, ohne dass es Probleme mit den Regeln und so weiter gibt. Das ist so ungefähr jetzt die Idee und Strategie, deswegen Beiratsmitglied in die Richtung gesucht. Aber wir sind da erst weiter, wenn ich ein paar Leute gebrochen habe. Genau, vielleicht kann ich das ja manchmal im Deutschland-Team nochmal sagen. Das sollte ich vielleicht nochmal oder jemand anderes gerne nochmal erklären. Nächstes Thema. Also Bastian hat sich gemeldet, ne?
Ja, ich habe so einen Kontakt bekommen von jemandem, der interessiert ist. Der weiß auch, dass es ehrenamtlich ist, etc. Das ist so ein Ultramanager. Nur, dass ihr wisst, dass ich da sozusagen in den ersten Probekontakten bin. Warum ist das ein Ultramanager? Weil der halt irgendwie so 1000-Mann-Teams führt, 1000-Mann und Frau wahrscheinlich. Und weil der interessiert ist, rede ich gerne mit ihm. Im Moment sind wir aber noch im E-Mail-Austausch, mal Filme vorstellen. Der interessiert sich für unser Thema, weil er sozusagen Angehöriger einer Person ist, die in unsere Zielgruppe passt.
Ja, Sebastian hatte noch Kontakt mit einem Unternehmen, das neue Unternehmensstrukturen extrem gut umgesetzt hat aus den Niederlanden. Wer das ein bisschen gegoogelt, findet raus, welches Unternehmen das ist. Okay,
war super. Haben die sich zurückgemeldet, Sebastian?
Nope, ich habe diesem Unternehmen geschrieben, dass ich glaube, dass wir sozusagen gemeinsamen Grund haben, dass ich mich freuen würde über einen Austausch und dass ich mich sehr freuen würde, wenn einfach jemand mal anruft, damit ich so ein bisschen unser Unternehmen vorstellen kann. Kaltakquise ist nicht so meine allergrößte Stärke. Es kann also gut sein, dass meine E-Mail nicht gut genug war oder so. Jedenfalls habe ich keine Antwort bekommen. Wenn jemand anders sich daran versuchen möchte, dann gerne. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gemacht. Und die haben sogar ein extra Kontaktformular für, hey, möchtest du unsere Strukturen kennenlernen? Und darüber habe ich geschrieben. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch schon 6 Wochen her.
Seitdem rufen dich ständig niederländische Telefonnummern an und du weißt gar nicht, warum.
Nein, den Gedankenschritt wäre ich gegangen.
Nee, ich glaube, wenn die extra ein Kontaktformular haben und du da noch nicht weitergekommen bist, sind sie wahrscheinlich noch am Abarbeiten. Vielleicht haben sie eine, ja, gerade wenig Personen in der Zentrale.
Ich finde es einen sehr krassen Erfolg, wenn man durch die Unternehmensstruktur, die man aufgebaut hat, so viele Anfragen bekommt, dass man ein extra Kontaktformular dafür entwirft, wenn Fragen zur Unternehmensstruktur sind. Also könnte eins unserer Milestones werden.
Dieser Neidgedanke, oh, das will ich auch.
Jährliche Statistik, nee, warte mal, IHK, BGW, Betriebsunfall, oh, das ist so ein spannendes Thema. Betriebsstätten-Themen, Orgastruktur.
Genau, da habt ihr mich ja auch morgen vertröstet. Ich nehme das gerne morgen. Also es ist wirklich kein
Gespräch, glaube ich, fürs Love Train. Ich glaube, im Generellen müssen wir uns einmal überlegen, oder wahrscheinlich habt ihr schon euch Gedanken gemacht. Sie müssen nur einmal irgendwie transparent kommuniziert werden, damit wir halt Unfallmeldungen etc. Vernünftig bearbeiten. Dann gibt es halt verschiedenste IHK-Rechnungen, die bei uns eingehen, obwohl ja eigentlich alles in Oranienburg abläuft. Und da geht es halt darum, gibt es verschiedene Betriebsstätten für unsere Standorte? Und ich glaube, da müssen wir einmal jetzt klar und glatt ziehen. Ich weiß nicht, vielleicht, Theo, ist das auch ein Thema, wo du mit involviert sein solltest als Finanzguru? Wenn wir da uns mal eine halbe Stunde morgens unterhalten könnten, das wäre wirklich cool, weil dann könnten wir nämlich einige Post auch bearbeiten. Und dann das ganze Thema Brandenburg-Statistik. Sebastian, da freue ich mich auch schon drauf, mit was für einer Anekdote du da um die Ecke kommst. Du hast gesagt, es ist mega viel Arbeit und das kann man nicht alleine schaffen. Deswegen habe ich da richtig Respekt vor.
Und eine der besten Freundinnen meiner Schwester hat mir mal nebenbei erzählt, dass sie dafür verantwortlich ist, die Scheiße zu verschicken. Und wenn man einmal angeschickt wurde, dann hat man Pech gehabt. Dann klebt das auch. Dann muss man das immer wieder machen, weil sonst sind die Statistiken ja nicht repräsentativ. Naja, Friedrich, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe oder ob ich dir jetzt irgendwie so ein bisschen ans Boot kacke. Ich hatte dich mal darum gebeten und du hattest, glaube ich, ja gesagt, dass du bei der BGW und bei der IHK wieder deinen Chat anbringst, dass wir keine verschiedenen Betriebsstätten wollen. In meinem Traum war es so, dass du gesagt hast, man muss dir nur Bescheid sagen, nee, das sind keine Betriebsstätten, aber die versuchen immer, welche anzumelden. Ich würde sagen, nicht der Finanzguru und auch nicht die Zentrale, sondern die Person, die am wenigsten Angst vor Autorität hat, sollte da anrufen und sagen, lass mich in Ruhe mit einer komischen Betriebsstätten. Wir sind uns ja einig, dass wir das nicht wollen.
Ja, ich bin gerne dann bei dem Termin morgen dabei. Da können wir das ja versuchen, so zu lernen und die Aufgaben so zu verteilen. Okay, ich habe es jedenfalls jetzt noch nicht gemacht. Ne?
Ich sitze einfach um 10 hier auf der Fläche und warte auf euch. Für alle, die irgendwie eine helfende Hand bieten wollen.
Aber das kriegen wir dann schon hin. Christina, hast du denn eigentlich ein Thema mitgebracht? Mal so die Frage.
Jetzt kaue ich gerade Kuchen. Nee, ich glaube, nee, vielleicht fällt mir da noch was ein.
Dann machen wir einfach weiter. Was ist die BV-Impact-Analyse?
Nee, das darüber erstmal, oder? Zukünftige Entwicklung von Schulbegleitungen?
Das ist ja schon wieder.
Ja, Juli sagt, können wir uns schon so aufstellen, dass wir als Träger Leute mit in die Schulen schicken? Juli, was hat das mit dieser kryptischen Aufzeichnung
das
Welt auf sich?
Extrem spannend. Ich glaube, das war Thema im Deutschland-Team. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt politisch irgendwie ein Ziel ist, ein Meilenstein, aber dass man halt aufhört, einzelne öffentliche Träger damit zu beauftragen, Schulbegleitungen anzubieten, sondern 5 bis, weiß nicht, wie viele Leute in Schulen fest integriert, die sich um alle kümmern, die Schulbegleitung benötigen. Ich weiß nicht, wie weit dieses Konzept ist, aber es wäre, glaube ich, ja ganz spannend, das zu beobachten, um rechtzeitig als Special Sitter, als Träger, der halt diese Person zur Verfügung stellt, irgendwie fest in Schulen zu arbeiten, sich da zu positionieren. Deswegen hatte ich das da mal reingeworfen und vielleicht seid ihr da auch schon ein paar Schritte weiter. Aber das fand ich mega spannend, die Entwicklung. Ich
glaube, ja, es gibt solche.
Christina, sogar in Dresden ist das gerade so, ne?
Ja. Bei uns gibt es 3 Projektschulen, wo das läuft und dann muss man sich als Träger direkt dafür bewerben, mit einem kleinen Konzept und so weiter. Und tendenziell soll es in die Richtung gehen, glaube ich. Dennoch habe ich jetzt auch viele Berichte gesehen, deutschlandweit, wo das angedacht ist und wo aber da die, wo es noch ganz weit entfernt davon ist, wo dann Kommune und so weiter die Gelder dafür nicht zur Verfügung stellen und sagen, nee, es bleibt bei der 1:1-Bekleidung und bei der klassischen Schulbekleidung. Deswegen bin ich ein bisschen unsicher. Dresden ist ja so eine Vorreiterstadt, die das schon modellhaft sozusagen macht. Und wir beobachten das auf jeden Fall, in welche Richtung das geht, um dann für uns zumindest schon zu reagieren und die Hilfen zu verändern, ne? Wenn wir merken, anscheinend gibt es da jetzt demnächst auch nochmal eine neue Runde. Genau, also es ist, wir haben es im Blick hier für uns und schauen, ob wir dann anpassen müssen und die Hilfen verändern werden.
In Berlin ist es ganz typisch, dass das so läuft, ne? Jede Schule hat einen kleinen Vertrag mit einem Träger und bekommt dann von diesem Träger ein Stundenkontingent genehmigt und holt sich dann für diese Stunden von dem Träger sozusagen die jeweiligen Hilfen. Die werden dann auf die Kinder aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie jetzt sozusagen unsere Richtung sein soll oder unsere Position. aber ich möchte mit euch mindestens die Erfahrung teilen, die ich gemacht habe, nämlich, dass die Familien das extrem anstrengend finden, weil dafür das eine Kind nicht ganz genug Stunden da sind. Muss man die Schulleitung bitten, dass sie mehr Stunden dem einen Kind überträgt und die Schulleiterin oder der Schulleiter muss dann wiederum darum bitten, dass mehr Stunden genehmigt werden und dann ist der Prozess sehr, sehr langwierig und führt zu Schwierigkeiten manchmal. Und aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich war ja auch ganz lange mit einem Kind unterwegs, das genau unter diesem Problem gelitten hat, als Zitter. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich sagen, ich würde mich nicht gerne mit einem großen Poster hinstellen und sagen, diese Lösung ist die richtige für die Zukunft. Ich glaube, das Recht auf individuelle Schulbegleitung ist etwas, was ich viel besser vertreten könnte. Was sich dann die Familien in Berlin teilweise einklagen müssen. Ne? Die müssen dann sagen, nee, mein Kind hat das Recht auf individuelle Schulbegleitung, nicht sozusagen gepoolte.
Ah, krass, ich hätte jetzt die Hoffnung gehabt, dass dadurch die Begleitung noch intensiver ist. Weil es einfach A, keine Wechsel gibt, weil es irgendwie 5 feste Leute sind oder keine Ahnung, ne? Je nachdem, wie viel Bedarf da ist, aber x Personen, feste Leute sind, die dich halt nochmal umfänglicher betreuen und fördern können. Aber das ist
natürlich. Genau, das sind ja die Wechsel. Das ist eben nicht 1:1 eine feste Bezugsperson, zu der du eine Beziehung aufbauen kannst und dann nach Bedarf kommt die Person, die gerade frei ist. Ja. Ob man das jetzt pauschal schon bewerten kann oder was die Grundmotivation hinter diesem Modell ist, ob es primär um Kostenersparnis geht, weil es effizienter ist und du nicht pro Kind einen Helfer brauchst oder eine Helferin, sondern eben einen Pool reinschmeißt. Also ich weiß nicht, wie der Erfolg dieses Projektes gemessen wird, ob vor allem eine Kostenersparnis die Motivation ist oder ob man tatsächlich eine Verbesserung sieht, dass die Hilfen kürzer laufen, früher Entwicklungsziele erreicht werden und so weiter. Da weiß ich nicht, was, oder ob es eine Mischung ist, ob man das überhaupt so in die eine oder andere Richtung sagen kann. Erstmal ist es auf jeden Fall billiger, glaube ich. Das kann man, wenn es funktioniert.
Ich glaube, ein positiver Aspekt dabei ist, dass gerade bei Kindern, die nie ununterbrochen die Hilfe brauchen, lässt sich es eben besser abrufen. Ne? Das sind 5 Schulbegleiter in der Schule und können dann ganz individuell zu dem Kind in dem Unterrichtsfach, zu der Zeit, wo es passt. Ne? Das ist ja gerade auch immer ein schwieriges Thema, diese Nähe-Distanz. Wo geht man ein bisschen zurück? Wo lässt man ein bisschen Luft? Wo geht man wieder mehr rein? Und das ermöglicht das einfach, ne, dass LehrerInnen da nochmal oder PädagogInnen da ganz anders abschätzen können, wo braucht jetzt der Schüler oder die Schülerin Begleitung und dann kann das da nochmal individueller gestaltet werden. Also Kosten sind natürlich auch ein Thema, aber der positive Aspekt dabei ist, dass es nie vollumfänglich ist, sondern dass das Kind einfach auch Luft hat, Kind zu sein und nie unter einer Dauerbeobachtung steht, sondern genau dort eingesetzt werden kann, die Schulbegleitung oder die Individualbegleitung, wo es notwendig ist, vielleicht nur in Mathe oder, ne? Und das macht es da ganz einfacher durch das Abrufen. Ich finde es unter dem Aspekt tatsächlich ganz gut und es lässt natürlich auch eine gute Möglichkeit der Vertretung offen, ne? Also die Vertretungssituationen werden damit auch ganz gut geregelt. Also es gibt für mich durchaus auch einige oder viele positive Aspekte.
Jupp, da wollte ich auch ansetzen an diesen, also ja, wie alles, denke ich, muss man auch das natürlich differenziert betrachten. In Förderschulen, wo Kinder wirklich vollumfängliche Begleitung brauchen, 1:1, ist das sicherlich nicht so sinnig wie an anderen Schulen, aber gerade an den Schulen, wo eben vom Jugendamt oft, also bei seelischer Beeinträchtigung, 10 bis 15 Stunden bewilligt sind, muss man auch erstmal Sitter finden, die darauf Bock haben, so wenig Stunden zu haben. Und das ist ja die Idee, dann ein Team vor Ort zu haben, die dann umfangreichere Stunden haben, weil sie bei mehreren Kindern sind, genau punktuell gucken können, wo gehe ich heute hin, wenn das Begleitkind krank ist, können die trotzdem eingesetzt werden. Und ein weiterer Vorteil ist, im Gegensatz zu jetzt, sind ja teilweise, 5 verschiedene Träger in einer Klasse, teilweise in Förderschulklassen, die ganz klein sind. Und dann ist es eben auch von der Kommunikation viel einfacher, wenn ein Träger wirklich in der Schule vor Ort ist. Also das sind auf jeden Fall auch Vorteile, die da sind. Aber ja, es ist halt die Frage, inwieweit können wir das überhaupt beeinflussen? In Dresden hat Christina das ja, glaube ich, ganz gut im Blick, diese Entwicklung da gerade mit dem Modellprojekt. Und ist ja in der Runde drin, wo darüber gesprochen wird, wie sich das entwickelt. Und wenn das gut läuft, setzen wir da auch an. Ne?
Plus 1 Linda und das Schulbegleitungsteam, das es bei uns gibt, sollte am Ende die Position festlegen. Und die Position muss auch nicht bundesweit sein. Die kann ja auch von Standort zu Standort anders sein. Aber ihr seid da die Experten und wir haben das Glück, dass Christina sozusagen als Mitglied dieses Teams hier auch da ist. Ich habe noch einen Aspekt, der ist ein bisschen abstrakt, aber Ich habe in der Vergangenheit ganz oft zu Menschen gesagt, wir mischen uns in dieses Schulbegleitungsding in Berlin unter anderem deswegen nicht ein, weil wir dann mit jeder Schule einzeln einen Vertrag machen müssten und dann einen anderen Träger rauskicken. Und dann haben wir keine Lücke gefüllt, sondern irgendwie uns ein Stück von dem Schulbegleitungsmarkt geschnappt, was gar nicht unserer Motivation entspricht. Das ist was ganz anderes als das, was ihr gerade besprecht, nämlich, dass man vielleicht in einem Bundesland ganz neu diese Verträge macht. Da müsste man ja niemanden rausschmeißen. Das heißt, der Berlin-Sachsen-Vergleich, der hinkt vielleicht auch ein bisschen jetzt von meiner Seite.
Und Juli, für dich war jetzt interessant, ob wir uns positionieren oder was war der Ansatz von diesem Punkt, für mich jetzt?
Bevor genau, richtig. Also, wenn das halt so ein bisschen, das war so ein bisschen der Gedankengang, ne, wenn es weggeht von Schulbegleitung eher zu Konstellationen, die halt in der Schule sozusagen mit festen Teams aufgefangen werden, ob wir uns als Special Sitter dann genau in diesen Projekten, also an diesen Schulen positionieren oder dass wir uns dafür wappnen, dass halt dieser Umschwung an Leistungsangebot, dass der halt stattfindet. Das war mir halt wichtig und da wollte ich einmal gucken. Haben wir das auf dem Radar? Aber haben wir ja.
Ja, das ist in einer umfangreichen Experimentierphase fast in allen Bundesländern, würde ich sagen. In Hamburg zum Beispiel gibt es nochmal ein etwas gewandeltes Modell Pool-Lösung, aber pro Klasse. Finde ich auch interessant, dass man nicht das durch die Schule rennen hat. Und dann gibt es eben ein paar Nachteile. Wir haben ja eine Schulbegleitung in Berlin. Die Mutter hat sehr lange gekämpft für die Stundenmenge und eigentlich muss schon jemand in der Nähe ihres Kindes sein, die ganze Zeit wenigstens. Wenn dieselbe Person aber gerade ein anderes Kind fest 2 Stunden unterstützen muss, gibt es diese mögliche Anwesenheit gar nicht. Außerdem haben die Schulen, also Berlin hatte schon sehr lange dieses System, dass Verträge mit Trägern geschlossen werden zwischen Schule und Träger. Und das hat über die Jahre zu einer Art Monopol-pro-Schule-Beziehung geführt, sodass, wenn du an einer bestimmten Schule dein Kind zur Schule bringst, dann musst du diesen einen Träger nehmen. Und wenn der keine Unterstützungskräfte hat, hast du Pech gehabt, weil die Schule gar nicht einsieht, neue Verträge mit weiteren Trägern zu machen und so. Also du hast gar nicht mehr Zugriff auf den gesamten freien Markt als Familie. Und das könnten, also zumindest in Berlin ist das zu einem der Probleme dann geworden. Ich sage das nur, und natürlich muss man es differenziert sehen, weil ich nicht glaube, dass man sich schon positionieren kann. Ich glaube, da ist der ganze Schulbegleitungsmarkt noch sehr weit von entfernt und da muss viel experimentiert werden, weil irgendjemand so eine Art, das würde alle Nachteile ausmerzen, Lösung hat, fände ich das sehr spannend, auch was ganz Neues zu versuchen und vielleicht Kooperationen mit Ämtern dafür zu finden und so. Also ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass wir nicht nur nehmen müssen, was andere schon vorgeschlagen haben bisher, sondern wir können auch darüber nachdenken, was wäre denn optimal in allen Aspekten. Da hat ja zum Beispiel Jugendämter in Bayern, korrigiere mich Theo, aber ich glaube, da wird an den Schulen werden die Leute einfach eingestellt und die brauchen gar keine Schulbegleitung von einem externen Träger, weil die Schulen diese Schulbegleitung einfach kriegen.
Das gibt es.
Es gibt jedenfalls dieses Konzept auch. Ja, finde ich auch interessant. Okay.
Am Ende wird es eh nicht die eine Lösung. Die eine Lösung geben. Ne? Also wir haben schon genug Vorteile von Pool-Lösungen gehört. Wir haben zahlreiche Praxiserfahrungen gemacht in den Kolleginnen, weil sie mit ihrem Kind einfach gerade nichts zu tun hatten, als die anderen Kinder in der Klasse gegangen sind. Das andere Kind hat halt Priorität, was eigentlich nicht erlaubt ist. Aber wenn man schon mal da ist, hat man da auch unterstützt. Das ist ja im Grunde das, nur informell quasi. Und zeitgleich gibt es genug Fälle oder eben auch Kinder, und das ist eben sehr, muss eben sehr bedarfsgerecht sein, in denen eben eine konstante 1-zu-1-Betreuung vollumfänglich notwendig ist. Ne? Am Ende muss es irgendwie eine Mischlösung oder eine bedarfsgerechte Lösung geben. Also vielleicht auch da die Möglichkeit, wenn es solche Probeprojekte gibt und wir entsprechend groß sind, da auch mitwirken zu können in der Entscheidungsfindung. Weiß ich nicht, inwieweit wir da gefragt werden als Träger, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ne? Genau, bist du denn Teil von dem Team, dass wir sind ja Teil eines Vereins, eine Schulbegleitung, irgendwas. Ich habe vergessen, wie die heißen. Oder, Sebastian? Wir sind da Mitglied und wir haben auch eine Gruppe von Schulbegleitungsleitungen.
Ja, genau. Mich brauchst du nicht fragen. Ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass Christina Teil dieses Teams ist und auch das. Also wir sind auf jeden Fall Mitglied dieses Verbands. Wenn ihr nicht wisst, wenn niemand, der oder die hier anwesend ist, Teil dieses Teams ist, dann kann ich sehr gerne euch einzeln schreiben, wer garantiert Teil dieses Teams ist. Bei manchen Menschen weiß ich es garantiert.
Also der, da
haben wir eine Meinung.
Ja, auch das nochmal. Wir treffen uns ja einmal im Monat die Standortleitungen, die jetzt nur Schulbegleitung begleiten und betreuen und sprechen dort über die relevanten Themen, auch über das. Und also es gibt zwei Personen, die dann in dem Verein mit dabei sind, zu den Treffen online sind, die, glaube ich, immer gehen und dann uns alle Informationen weitergeben und zur Verfügung stellen. So läuft das eigentlich jetzt ab. Genau. Und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. In der letzten Gruppe hatten wir das kurz aufgenommen, die Entwicklung. Und da ist es natürlich von Standortleitung zu Standortleitung unterschiedlich.
Vielleicht können wir die Frage trotzdem an diese Bundesvereinigung mal weitergeben, ob die vielleicht noch ein Modell gibt, das wir gar nicht kennen, wo die sagen würden, das wäre eigentlich optimal, aber kann nicht umgesetzt werden oder sowas. Vielleicht haben die ja das. Ich meine, beschäftigen sich hoffentlich den ganzen Tag mit dem Thema. Vielleicht gibt es da Meinungen. Juli, für dich so, okay, wir können uns nicht fest positionieren, aber wir haben es komplett auf dem Schirm.
Ja, cool. Finde ich klasse.
Möchtest du, Sebastian, uns was zur BV-Impact-Analyse sagen?
Ja, möchte ich sehr gerne. Als erstes möchte ich nochmal hier ganz förmlich und öffentlich meine Kollegin Julie um Entschuldigung bitten, dass ich sie in diesen Termin mit reingeholt habe. Ich hatte euch in allen reingeschrieben. Julie dachte, das sei ein Pflichttermin. Hat mir geschrieben, dass sie da mit dabei sein will. Dann habe ich mir schnell einen Einladungslink geschickt, habe dann den BV-Impact-Team gesagt, jo, Julie möchte gerne dabei sein. Dann hat Julie gesagt, na, ich muss aber nicht, wenn das jetzt nicht unbedingt interessant ist. Und da war es zu spät. Das war nicht unbedingt ein Termin, bei dem Julie unbedingt dabei sein musste. Auch wenn ich mich gefreut habe, dass Julie was beigetragen hat. Diese Impact-Analyse, die ist ein Versuch, den gesellschaftlichen Vorteil, den Special Sitter durch seine Arbeit macht, messbar zu machen. Und der ist gleichzeitig eine Voraussetzung für das Investment von unserem Investmentfonds Bond Venture. Die investieren nur mit Impact. Dieser Impact muss messbar sein und es ist ganz schwer, unsere Arbeit messbar zu machen. Allen ist klar, dass unsere Arbeit sinnvoll ist, aber wie kann man das so richtig ausrechnen und vor allem, wie kann man eine Steigerung ausrechnen von Jahr zu Jahr zu Jahr? Wir haben uns vertraglich dazu verpflichtet mit Bond Venture, dass wir Zahlen und Daten liefern, dass wir das irgendwie messbar machen. Und dass wir einen externen Berater zulassen. Dieser externe Berater ist spitze, der macht den allergrößten Teil der Arbeit. Der arbeitet so gut es geht wissenschaftlich, aber auch er findet es schwierig, genau zu messen, inwiefern die Arbeit von Special Sitter die Welt besser macht. Und hat sich jetzt auf ein paar Kleinigkeiten festgelegt. Und so wie immer bei diesen Terminen sind wir an den Punkt gekommen, dass Theo bitte eine 5-Jahres-Prognose macht. Und das alte Thema ist wieder aufgekommen. Nämlich Bond Venture wünscht sich eine Bottom-up-Prognose für 5 Jahre. Und was sie damit meinen ist, dass wir nicht sozusagen von Umsatzsteigerung ausgehen, sondern dass wir von Anzahl erreichter Familien ausgehen. Was wird denen am Ende am wichtigsten sein? Dazu habe ich mir ein paar Stichworte gemacht. Und Theo, ich mache sehr gerne auch nochmal einen Einzeltermin mit dir, damit du das nicht alles auf deinen Schultern liegt. Aber die Stichworte gebe ich euch jetzt trotzdem. Dazu muss ich ganz kurz in meinem Telegram-Chat suchen. So, Moment, ist gar nicht viel. Ihnen ist es wichtig, dass Sie genau wissen und genau von Jahr zu Jahr sozusagen sehen können, wie viele erstens Menschen erreichen wir, zweitens, wie viele Stunden leisten wir, das ist relativ simpel, das hast du schon, und drittens, wie viel, ein bisschen schwieriger, Schultage finden statt, weil es eine Schulbegleitung gibt. Die Annahme ist, und das ist auch statistisch belegt, ein großer Teil der Menschen, die ein Recht auf Schulbegleitung haben, bekommt diese Schulbegleitung nicht, weil es an Trägern mangelt und weil es an Struktur mangelt. Jedes Mal, dass Special Sitter eine neue Familie erreicht, kann diese Person in die Schule gehen und das hat einen nachhaltigen gesellschaftlichen Effekt. Ich kann euch die PDF gerne mal zeigen, die es dazu gibt, aber es gibt sehr, sehr viel Forschung zu dem Thema und der externe Berater hat sich diese Forschung zu Rate gezogen, um dann sozusagen Durchschnittswerte zu bilden und im Prinzip kann man ganz pauschal gesagt sagen, jedes zweite Kind, das wir erreichen, im Rahmen einer Schulbegleitung zum Beispiel oder auch einer Kita-Begleitung oder allgemeinen Bildung, wäre sonst nicht in die Schule gegangen. Ungefähr 50% ist die Quote, auf die er gekommen ist. Und je früher man den Menschen erreicht, desto höher ist der gesellschaftliche Impact über sein Leben. Und das sind sozusagen am Ende die Zahlen, die er messbar möchte. Dazu braucht Bond Venture aber von dir, Theo, sozusagen eine Prognose, wie viele Menschen wir erreichen werden. Und jetzt machen wir mal ganz kurz etwas, was...
Ja, haben wir ja schon. Ja. Im Zuge von der Due Diligence haben wir ja einen 5-Jahres-Lang. Aber gut, klar, der ist halt noch mit ganz vielen anderen Kram drin. Hier geht es ja um... Ja.
Ich habe auch Bonventure schon vorgewarnt, selbst wenn die Prognose sozusagen auf Umsatz basiert, werden wir es am Ende sozusagen prozentual auf Schulhilfen zum Beispiel und Kita und so weiter runterrechnen und dann können wir es auf Familien runterrechnen, weil wir ja wissen, wie viele Stunden pro Familie stattfinden. Die einzige Information, die uns dann noch fehlt und die müssen wir uns von Friedrich dann holen, ist, wie viele einzelne Tage haben stattgefunden, also mit Datum, weil am Ende wollen sie die Tage zählen, ja? Nicht nur die Gesamtzahl Stunden und so. Auch das könnte man mit einem Durchschnitt machen. Nach dieser Aufnahme werde ich euch noch ein kleines Geheimnis verraten zu dieser Impact-Analyse, das nicht in die Aufnahme gehört. Teaser.
Oder Cliffhanger.
Alles ist gefaked, wie überall auf der Welt. Das ist das
Nein, schwierig. Überhaupt nicht. Diese Impact-Analyse ist nicht dumm. Diese Impact-Analyse ist gut. Und der Berater macht das super.
Ist Schule in dem Fall einfach nur ein Beispiel? Und wir machen das auch für Kita und alle anderen Hilfearten, die wir leisten in irgendeiner Form? Oder... ist erstmal Schule, weil wir da gesicherter einen Impact feststellen können. Wir
machen nicht nur Schule. Es gibt mehrere Faktoren, die Sie gerne messen würden. Schultage oder Tage in Bildungseinrichtungen, dazu gehört auch Kita. Wie gesagt, je früher man die Menschen erreicht, desto nachhaltiger der Impact. Wir werden das wahrscheinlich nach Hilfen aufteilen, einfach nach Paragraphen. Und dann gilt Kita und Hort und Schule, gehört dann alles zusammen. Was halt nicht dazu gehört, ist, Hilfe zur Erziehung, obwohl es natürlich der Impact riesig ist, aber so schwer messbar. Obwohl Hilfe zur Erziehung könnte man auch machen, weil es gibt nämlich noch einen zweiten Teil, den wir mitanalysieren wollen. Julia hat es ja mitbekommen. Familien, die Unterstützung bekommen, können dann auch mehr arbeiten gehen. Und das lässt sich in Euro umrechnen. 80% der Menschen, die Angehörige pflegen, sind Frauen. Das bedeutet, es lässt sich relativ leicht messen und plausibel darstellen, dass jedes Mal, dass man einen zu pflegenden Menschen in externe Betreuung gibt, wie zum Beispiel über Special Sitter, dass diese Menschen, und das sind eben überwiegend Frauen, ein viel höheres Einkommen über ihr Leben erzielen, als sie sonst gehabt hätten. Julie wird mir das bestätigen. Ich habe auch gesagt, lass uns bitte nicht immer alles nur runterrechnen auf Euro für die Volkswirtschaft. Das ist nicht der Sinn unserer Arbeit. Aber am Ende ist es fast egal, was für eine Zahl da steht. Es lässt sich irgendwie in Euro umrechnen. Und das ist auch so ein bisschen das sozusagen, ja, worauf es dann ankommt. Also,
ist ja erstmal eine edle Motivation.
Ja.
Also kostenlose Care-Arbeit quasi auszulagern, sodass die Person, die die Care-Arbeit kostenlos gemacht hat, nun ihre Arbeitskraft bezahlt irgendwo anders einsetzen kann oder so. Kann man es dann semantisch verpacken?
Ja, man kann das Ganze sehr zynisch ausdrücken, wenn man möchte. Da fallen mir auch viele Ausdrücke zu ein. Aber am Ende
das war gar nicht zynisch, so, das ist tatsächlich so.
Nee, das ist nicht zynisch.
Was, sag mal zwei.
Nee, ist gut. Aber wir haben ja selber schon ganz oft mitbekommen, dass es Familien gibt, die, so wie Theo sagt, kostenlose Care-Arbeit seit Jahren leisten und wir können die Person dann beschäftigen und auf einmal wird sie für ihre ganz normale Arbeit bezahlt, weil wir dann die Person anstellen können zum Beispiel. Und das sind ja, das sind super eindeutige Dinge, die unfair sind in unserer Gesellschaft, an denen wir arbeiten. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung, solche Dinge in Euro umzurechnen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist Schultage in Euro umzurechnen. So ein Kind mit einer chronischen Erkrankung, was nicht in die Schule gehen kann, wenn wir das betreuen, kann es demnächst so und so viel Steuern bezahlen. Das finde ich dann beschissen. Also Bildung ist ein Gut an sich, habe ich glaube ich auch damals.
Also ich glaube, dass genau die letzten Sätze waren halt auch wieder, ja, genau das hat es auf den Punkt gebracht. Ne? Man hat irgendwie mit diesem sozialen Effekt irgendwie begonnen und die Studien, die dafür aufgesetzt worden sind, waren auch mega und auch echt super interessant. Und am Ende ging es dann wirklich die letzten 10 Minuten mit dieser wirtschaftlichen Kurve, wo ich so dachte, so, echt jetzt? Und dann dachte ich, ach krass, Sebastian, du musst dich doch nicht jetzt alleine rumschlagen die ganze Zeit. Und ich dachte so, oh krass, dass du jetzt nach 12 Jahren nichts mehr mit so einer Kacke so extrem zu tun hast. Also fand ich ganz spannend, dass sie da wirklich nochmal die wirtschaftliche Kurve genommen haben, die letzten 10 Minuten. Aber auch ganz vorsichtig, das fand ich auch sehr spannend. Sie kennen halt Sebastian auch schon sehr gut und Special Sitter sehr gut. Und auch sehr diplomatisch haben sie halt versucht, das so ein bisschen mit in die Präsentation einzumassieren.
Ja, warum kann man nicht stoppen? Weil 100 Menschen sind ein bisschen glücklicher und selbstständiger. Warum muss man das in Euro noch danach rechnen? Man kann es ja auch nochmal in Atom rechnen. Das ist doch sinnlos. Also man kann doch genauso sagen, das ist unser Impact. Wir sind 200 Leute, die ein bisschen mehr machen können, was sie sich für ihr Leben vorgestellt haben. Das war die Impact-Analyse. Stopp.
Wir haben uns auch darauf geeinigt. Also wir haben gesagt, Einkommen, das pflegende Angehörige erzielen, das können wir gerne in Euro ausdrücken, auch mit einem volkswirtschaftlichen Vorteil. Aber bei dem Thema Bildung machen wir sozusagen an dem Punkt Stopp. Der Kompromiss, den wir eingegangen sind in dem kleinen Gespräch, war, es darf dann auch in der Fußnote erwähnt werden, was das sozusagen für einen volkswirtschaftlichen Einfluss hat. Das ist der Kompromiss, also genau wörtlich so. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass wir hier auch so ein bisschen von, wir nähern uns so langsam dem Gebiet Politik und du kriegst sozusagen irgendwelche politischen Gremien natürlich vor allem mit langfristigen Eurozahlen überzeugt und weniger mit den Leuten geht es dann besser überzeugt. Und die müssen es ja auch irgendwie gegenfinanzieren. Weißt du, wenn die dann einen Gesetzesentwurf machen, müssen die auch sagen, da kommt das Geld her und so kommt das Geld wieder rein, zum Beispiel. Also so ein bisschen in dem Bereich gehen wir. Und deswegen ist das in Ordnung, dass in der Fußnote steht, was das langfristig bringt, finde ich.
Ja, ich glaube, das ist nochmal eine gute Perspektive, die du darauf gibst. Also klar.
Wir haben das ja jetzt genau richtig umgesetzt, deswegen ist es ein bisschen sinnlos, dass ich das jetzt nochmal erwähne. Trotzdem kann ich den Satz, wir nähern uns langsam der Politik so nicht stehen lassen. Wir nähern uns langsam der Politik, aber mit einem Protestplakat auf der Seite. Ich hoffe, dass das immer so bleibt und nicht, wir nähern uns langsam der Politik und deswegen streicheln wir jetzt hier und ab und zu mal jemanden mit Hintern. Da bin ich überhaupt nicht dabei. Aber so habt ihr es ja auch gemacht, deswegen habe ich daran keinen Zweifel. Nur kann ich den Satz so alleine nicht stehen lassen. Das zur Impact-Analyse oder noch mehr? Das heißt, du brauchst da... Oder ihr seid jetzt zweit dran, braucht da jetzt keine weitere Unterstützung. Sebastian macht das weiter. Okay.
Theo und Sebastian müssen jetzt liefern. Also müssen jetzt liefern, ne? Aber diese Zahlen müssen halt irgendwie in diese Analyse.
Wir haben uns nächste Woche dazu unterhalten, Sebastian, weil ich mache jetzt gerade den Quartalsbericht fürs erste Quartal und macht natürlich Sinn, wenn das Deckblatt gleich die Impact-Faktoren irgendwie schon mal beinhaltet. Vielleicht, weiß ich nicht, ja, können wir uns darüber teilen. Vielleicht für nächste Woche mal.
Okay, so wird's gemacht. Dann schreibe ich diesem Team, dem Impact-Analyse-Team sozusagen, dass nächste Woche da irgendwie was zu erwarten ist von unserer Seite.
Nee, dass wir uns treffen, nicht, dass der Quartalsbericht nächste Woche fertig ist.
Das wollte ich auch nicht schreiben, aber genau. Die, so. Ja, also die Bonventure wollte sich gerne auch direkt bei dir melden und ich habe gesagt, gib uns mal ein ganz bisschen Zeit, dass wir uns absprechen, damit Theo nicht auf einmal das Gefühl hat, was wollen die von mir, was soll das? Ich brauche nochmal eine Bottom-Up-Analyse oder so. Damit du wenigstens Bescheid weißt, worum es geht. Ich glaube, dass wir das auch als Team ganz gut hinkriegen. Ich habe gehört, was die wollen. Du kannst liefern, was sie wollen sozusagen. Für mich ist die ganze Zeit der Druck im Hinterkopf, wir wollen ja auch T2, die zweite Tranche der Auszahlung, um alle abzuholen. Mit diesem Investmentfonds haben wir ausgemacht, dass es zwei Auszahlungen gibt. Auszahlung 1 ist erfolgt, Auszahlung 2 gibt es erst, wenn wir gewisse Ziele erfüllt haben. Und ich möchte diese Auszahlung 2 gerne bald haben, wegen Zahlungsdienstleister und so weiter. Und deswegen habe ich das so ein bisschen pieksen im Hinterkopf. Ist ja wahrscheinlich auch nicht dumm.
Supi. Let's Impact.
Ab der Analyse haben wir dann auch einen Impact endlich. Das ist doch schön.
Nächstes Thema.
Ja, eins will mir jetzt nicht auf den Kopf. Immer wenn jemand Care-Arbeit sagt, muss ich an Fegen denken. Das dauert bei mir vielleicht noch ein bisschen, bis das ein normales Wort geworden ist.
Das steht auf den Autos der BSR in Berlin. Wir leisten Care-Arbeit.
Natürlich.
Das steht dort.
Die sind wirklich gut.
We care for you, steht
da drauf. Ja. Übrigens ein Beispiel, das in Lehrbüchern schon steht. Die Marketingstrategie der Berliner Stadtreinigung. Ein unglaublich erfolgreicher Image-Boost, den die hingelegt haben mit ihren ganzen Wortspielen und so weiter. Richtig gut.
Übernehmen auch viele. In Hamburg steht auch auf jedem Mülleimer ein lustiger Spruch. Das sind alles Persönlichkeiten, die ganzen Mülleimer. Mit ganz eigenen Bedürfnissen. Die BVG ist ja genauso, auch jede Straßenbahn, jeder Bus hat irgendwie was zu sagen.
Oh, hier ist gerade im Hintergrund was richtig Krasses passiert. Nämlich hat Sebastian im Chat geschrieben, Christina Ding Dong gleich klingelt es. 30 Sekunden später steht Christina auf und öffnet die Tür. Sebastian, du Zauberer, was da passiert?
Chef halt, alles unter Kontrolle.
Zack, da bin ich am Start, genau. Ist gerade jemand reingekommen und wenn ich die Kopfhörer auf habe, die dämmen das ja so, höre ich das nie, ob dann hier jemand im Vorraum ist. Und jetzt habe ich erstmal schnell gucken müssen. Wäre ich dann doch unruhig.
Jetzt ist es rausgekommen mit den Kameras an jeder Bürotür.
Jemand vorbeigekommen. Das musst du jetzt bitte nochmal präzisieren, was Sebastian da weiß und wen er dir schickt zur Kontrolle, Überwachung.
Und wir werden Amazon-Lieferboten überwacht.
Na, wir werden doch auch überwacht, oder? Das ist ja, da hier überall die kleine Kamera, ist doch nur dafür da, damit ihr wisst, ob wir arbeiten, oder?
Ja.
Das ist doch der Grundstein der Firma. Ich habe hier was falsch verstanden.
Deswegen habe ich auch jedes Laptop erstmal in meiner Hand, damit ich die kleine LED, die euch vor Kamera ist, anwarnt, einmal mit Edding übermalen kann.
Ich wollte gerade sagen, und diese ganzen Aufnahmen, wenn ich nackig arbeite, das bleibt aber dann
Wer guckt sich das denn eigentlich an?
Jetzt wird's spicy.
Nee, es war tatsächlich, ich glaube, nur der einen Zettel geholt hat, der noch auf dem Tisch lag. Also es war, der
zugeguckt hat.
Genau, der hat zugeguckt.
Ich dachte, er ist der Einzige, dann dachte ich auch.
Ja, aber wenigstens für Axel hat es sich gelohnt. Ja,
genau. Nein, Christina, das klingelt für dich jetzt. Na also, nochmal Ding Dong, es klingelt für dich.
Ach so, es kommt tatsächlich unser Liefer, also jetzt kommt Lieferando, habt ihr was zu essen für uns bestellt? Es steht wirklich der Lieferando-Fahrradfahrer hier vor der Tür. Na, mal sehen, was es gibt. Es gibt eine Hummel, oder? Ich habe das schnell hergeschickt. Also noch kein Amazon-Fahrer. Nee.
Nimmt dem armen Menschen jetzt irgendjemand seine Ware ab oder nicht?
Ich gehe nochmal zur Tür, da ist niemand. Wartet.
Doch, der Lieferando-Fahrer.
Langzeitkrankregelung, Linda.
Ja, aber wenn dann, wenn hast Christina zurück ist. Also das wäre, glaube ich.
Das, was wir heute dann besprechen können?
Ich bin immer noch also am selben Stand wie letztes Mal. Wir hätten.
Ehrlich.
Oh, sorry, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Was?
Wenn du es nochmal verschiebst, müssten wir es konsequenterweise eigentlich löschen.
Sebastian, wie willst du denn jetzt dein Erdbeersorbet essen? Das war wirklich für uns. Oh, danke. Sehr süß. Mm, Gott, wäre ich gleich ganz rot und heiß. Also, nicht so. Nee, das war's nicht. Das war nicht so gut. Das ist gleich warm.
Vor allen Dingen,
das ziehe ich zurück.
Was das hier für eine Fake-Management-Strategie ist. Okay, Christinas Gast im Podcast, da genau, tun wir so, als wenn wir ständig.
Genau. Ständig gibt es hier sowas. Das ist vor allen Dingen für alle, die es ja jetzt natürlich nie sehen können, eine Eispackung mit goldenem Rand und mit Regenbogen-Pastellfarben. Also, es ist genau nach meinem Nice Cream, heißt das nämlich.
Dann lass dir die Verpackung schmecken.
Danke. Wir haben keinen Frost, das muss ich jetzt alles aufessen. Ihr Süßen, danke.
Ja, Langzeitkrankregelung. Jetzt wäre die Chance, das mit einer weiteren Person oder einer weiteren Perspektive nochmal zu besprechen. Das Thema fallen lassen finde ich für mich so ein bisschen unbefriedigend, weil es mir schon ein Anliegen war. Was machen wir jetzt damit?
So, das ist das, was wir letztens besprochen haben, wo wir so drei verschiedene oder vier verschiedene Themen immer gleichzeitig übereinander geworfen haben.
Das haben wir auch schon zweimal besprochen, das Thema, und beide Male nicht zu einem gemeinsamen Nenner gekommen. Deswegen, ich weiß gerade nicht, ob ich...
Mag eine Person nochmal zusammenfassen, was inhaltlich...
Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich stelle das jetzt nochmal, ich versuche das mal zusammenzufassen und gucke auf die Uhr und gebe uns, was sagen wir, 10 Minuten? Für das Thema und mit Christinas Perspektive. Und entweder haben wir da jetzt nochmal einen Geistesblitz und können es nochmal irgendwie konstruktiver angehen oder wir verwerfen es halt, aber dann haben wir jetzt nochmal die Chance genutzt, dass Christina da ist. Christina, auf ihr Post. Langzeitkrankregelung kommt aus der, also kommt, ich habe das Thema angebracht, aus Situationen in der Verwaltung, die in den letzten Jahren entstanden sind. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass das auf Sitter eventuell übertragbar wäre. Da weiß ich gar nicht, wie viele Sitter es gibt, die wirklich langzeitkrank sind und so. Ne? Also deswegen, also erstmal aus der Verwaltung gedacht, da ist ja eben die Erfahrung gewesen in den letzten Jahren, dass immer mal wieder Verwaltungspersonen länger als 6 Wochen ausgefallen sind. Teilweise halt ein paar Monate, manchmal aber auch über ein Jahr. Und das wurde ganz unterschiedlich gehandhabt. Manche hatten das von Anfang an gemeldet, diese Langzeiterkrankung, eben auch im System, sodass ab den 6 Wochen dann eben die Fortzahlung gegriffen hat, ganz also nach dem Standard vorgegebenen Prozedere. Ne? Dann übernimmt ja eben die Krankenkasse und wir als Arbeitgeberin sind an der Stelle raus. Dann gab es aber auch Mitarbeitende, die das vielleicht erst gar nicht gemeldet haben, dass sie krank sind, erst mit Verzögerung, weil es da ja auch irgendwie noch keinen richtigen Standard gibt, Krankheitszeiten wirklich zu melden bei uns. Und dann gab es aber eben auch Personen, die das gemeldet haben, ihr Krankengeld bezogen haben und aber auch gesagt haben, ey, ich bin dann so knapp, ich brauche da eine Bezuschussung und teilweise, also das war dann individuell, manche haben dann auf das eigentliche Gehalt das aufgestockt bekommen, andere bis zu einem bestimmten Betrag, glaube ich. Also es war jedenfalls sehr unterschiedlich und ich habe dann angebracht, dass es irgendwie auch, glaube ich, entlastend wäre, weil ich das mitbekommen habe tatsächlich, weil ich mit ein paar Personen darüber gesprochen habe, dass das als unfair empfunden wurde, wenn man eben, wenn das nicht klar ist und manche treten da eben für sich ein und sagen, ey, ich hätte gerne eben die Aufstockung, andere nicht. Und wenn es da einfach eine Regelung zugäbe, das würde aber bedeuten, dass man die Krankheit dann eben auch meldet. Also im System dann halt auch, ne? Und sich, also vor allen Dingen bei diesen langen Krankheitszeiten. Und ich persönlich sehe auch kein Problem da drin, Krankheitszeiten zu melden. Ich finde es eher komisch, wenn man daraus so ein Thema macht, weil dann kriegt es ja irgendwie dieses Stigma. Also das ist jetzt total meine Meinung, ne? Aber ich denke mir, es muss auch kein Ding sein, Krankheit zu melden, ist einfach hinterlegt. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, als Faustregel nach einem Jahr Zugehörigkeit bekommt man zum Beispiel ein halbes Jahr lang eine Aufstockung oder wie auch immer. Also das kann man ja dann nochmal besprechen. Mir ging es grundsätzlich erstmal um das Thema, dass es einheitlich ist und dass es angesprochen wird und dass alle das wissen. Eine andere Lösung könnte aber auch durchaus sein, dass eben gesagt wird, hier gibt es individuelle Lösungen, sprecht uns an, aber im Moment gibt es gar nichts dazu. Und das hängt so ein bisschen in der Luft und es gab aber ein paar Personen, die es betroffen hat. Und das ist das Thema. Und dafür habe ich jetzt schon 3 Minuten gebraucht, das heißt, wir haben noch 7.
Was ist denn jetzt die genaue Frage nochmal?
Die genaue Frage ist, also es sind, glaube ich, 2 Fragen. Ist das Hinterlegen von Krankheiten, insbesondere wenn man langzeitkrank ist, problematisch? Wenn ja, warum? Und zweitens, sollte es einheitliche Regelungen geben und verkündet diese dann irgendwie auch verkündet werden, sei es in der Wiki oder auch im Team, zu Langzeiterkrankungen oder beibehalten werden, wie bis hin, dass es, ja, dass manche halt eben kommen und manche nicht und es bleibt einfach so.
Also ich finde, dass im ersten Impuls das Hinterlegen von Krankenzeiten nicht problematisch, gerade wenn es eine Langzeiterkrankung ist, aus welchen Gründen auch immer, finde ich es also gut, einerseits das zu hinterlegen und einerseits das zu besprechen. Also das braucht es ja auch nie in einer dollen Transparenz, je nachdem, wie viel, das dafür stehen wir auch, ne, dass es so besprochen werden kann und sollte, wie es für die Person richtig und gut ist. Und ich finde gut, dass das, also dass die Grundregelung ist, dass das besprochen wird, dass sozusagen, dass das wissentlich passiert, ne? Also dass es darüber auch einen gewissen Überblick gibt und dann aber die Möglichkeit besteht, individuelle Lösungen zu finden. Also dass ich jetzt nie einen Langzeitkrank nie mache aus Angst davor, dass ich dann finanziell nie mehr meine Miete bezahlen kann oder dann eben nie mehr gut abgesichert bin. Und ich glaube, gerade mit den vielen neuen Standorten und mit dem, was da jetzt auch gerade an Bewegung passiert, finde ich es ganz gut, wenn es irgendwo verankert ist, dass sozusagen diese Offenheit einfach immer da ist, zu einem von euch zu kommen und das zu besprechen und zu sagen, hier gibt's ein Thema, das möchte ich gern besprechen und ich möchte auch besprechen, was ist, wenn ich finanziell dann in Schieflage gerade, auch, ne, wie auch immer, durch was auch immer das dann passieren kann, in der Finanzlage. Und dennoch würde ich, aber ich weiß, dass das ja auch immer wieder Thema ist und dass ihr, glaube ich, denke ich, hoffe ich, thematisch auch dran seid, warum passiert das so oft? Also ich finde das schon, aber das ist mein Gefühl, also es ist nur ein Gefühl, dass das sehr häufig oft trifft und dass wir viele Personen haben, wo das immer wieder passiert und wo das in welcher Form auch immer das Leben in Schieflage gerät, dass eine Langzeiterkrankung in welcher Form auch immer geschieht. Und ich denke immer, dass wir da... Also dass wir da vielleicht hingucken sollten. Also ich weiß gar nicht, ob ihr da eine Statistik habt oder ob das da irgendwie bekannt ist, aber ich habe das Gefühl, dass es relativ oft ist.
Danke. Ich möchte gar nicht so viel Meinung äußern, aber ich möchte ein paar Ideen mit reinwerfen und ich mache es mal rückwärts sozusagen. Das erste ist, warum passiert das so oft? Da möchte ich die Idee mit in den Raum werfen, dass wir schon häufig Kollegen oder Kolleginnen gesagt haben, hab keine Angst, dich krank zu melden. Das ist kein Thema und wir versuchen, das so gut aufzufangen wie möglich. Das Zweite zu dem finanziellen Ausgleich. Da möchte ich sagen, dass erstens, ich glaube, absolut jede Person, die ins Krankengeld rutscht, die bei uns arbeitet, dann in finanzielle Schieflage gerät. Denn das ist auf jeden Fall eine Kürzung des Einkommens um einen ordentlichen Prozentsatz. Plus, dann kommen da ja noch Steuernachzahlungen zum Kram, ne? Progressionsvorbehalt. Ist also für alle Personen tierisch anstrengend. Dann möchte ich noch dazu sagen, dass die Krankenkassen sich zu dem Thema finanzielle Schieflage noch oftmals ziemlich lahm anstellen. Und wenn wir einfach sozusagen die Gehaltszahlungen stoppen und dann die Person darauf angewiesen ist, dass das Krankengeld von der Krankenkasse bald kommt, dann kann es sein, dass die Miete in Rückstand gerät, etc. Das heißt, das ganze Ding ist schon irgendwie eine enorme Belastung. Und dann möchte ich noch auf den Punkt eingehen, machen wir das einheitlich oder nicht. Achtung, jetzt kommt eine kleine Partitüde, aber was Besseres fällt mir nicht ein. Fair ist nicht unbedingt immer das Gleiche wie gleich. Was ich gerne machen möchte, ist, ich möchte die Kultur so halten, wie sie jetzt ist, dass wir jeder Person, die uns fragt, vielleicht könnte man es aggressiver machen, denn dann würde man ein bisschen Linda entgegenkommen, aber mindestens jeder Person, die uns fragt, wir kriegen das schon hin, dass wir dich mit auffangen. Wenn das bedeutet, dass du einen Zuschuss brauchst oder wenn das bedeutet, dass du erstmal einen Vorschuss brauchst, einen Abschlag, bis die Krankenkasse endlich bezahlt hat. Wir kümmern uns darum, dass so schnell wie möglich alle Daten bei der Krankenkasse sind. Das ist ja auch schon mal irgendwie so ein bisschen eine Hilfe. Dann finde ich, haben wir schon irgendwie die richtige Kultur. Und als allerletztes, den allerersten Punkt, sollten Krankheiten eingetragen werden. Ich mache das persönlich auf folgende Art. Ich passe mich natürlich auch an, wenn wir es anders beschließen. Ich sage, zu den Menschen, bei denen wir die Kranktage nicht kontrollieren, das sind also typischerweise Nicht-Zitter, sage ich, wenn du langzeitkrank wirst, dann brauchen wir deine Krankmeldung. Das wird aber selten überraschend passieren. Ja, wenn es ein Unfall ist, der dich für immer ausnockt oder für ganz lange Zeit ausnockt, dann kriegst du eine Liegebescheinigung. Wenn du erkältet bist oder sowas, dann brauchst du nicht unbedingt zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen. Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel wegen eines Burnouts oder so krank meldest, dann mach das bitte von Anfang an, weil dann brauchen wir eh irgendwann diese Bescheinigung für das Krankengeld. Das heißt, schätz bitte selber ein, ob du eine Woche oder ein Jahr krank sein bist. Hört sich quatschig an, aber ich glaube, mit meiner Argumentation funktioniert das trotzdem einigermaßen. Das ist ganz doll eine Frage der Kultur. Und ich glaube, dass wir eine Kultur haben, wo es sehr eindeutig ist, dass niemand davor Angst haben muss, sich krank zu melden.
Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich hatte auch einen Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob ich das Gefühl jetzt gerade habe, dass das Sinn macht, den Vorschlag zu machen. Ich glaube, man kann nur auf einem konkreten Vorschlag richtig rumdiskutieren, weil es zu viele kleine einzelne Aspekte gibt. Darf ich diesen Versuch einfach mal machen? Und dann können wir sagen, der Aspekt stimmt noch nicht und den finde ich problematisch. Ich poste das jetzt einmal hier und ich sage, ich lese es einmal sozusagen vor, wie ich es meine. Mein Vorschlag lautet, melde ich jeden einzelnen Tag krank? Nein. Wir reden von Leuten in der Verwaltung, ja? Melde ich langfristigen Ausfall? Ja. Wie melde ich diesen? Einmal ins System und ein Gespräch mit einer Person vom Love Train und mit meinem Standortteam oder was auch immer ich für ein Team habe. Ich muss also den Leuten Bescheid sagen. Sie müssen Bescheid wissen. Durch dieses Gespräch mit der Person aus dem Love Train könnte man auch individuelle Lösungen finden. Deswegen 2.a. Drittens muss ich eine Krankmeldung besorgen, wenn ich langfristig krank bin, würde ich sagen, wenn möglich. Es gibt aber Situationen, in denen das nicht möglich ist. Deswegen viertens, was, wenn ich Schwierigkeiten habe, eine Krankmeldung zu kriegen, dann würde es Krankengeld in Krankengeldhöhe von uns geben. Könnte man so machen. Davon unterschieden gibt es noch eine Option 2. Für drittens und viertens könnten wir auch sagen, wir füllen Krankengeld immer auf. Und wenn Krankengeld nicht möglich ist, würden wir dann eben Krankengeld in voller Gehaltshöhe zahlen weiterhin. Das ist jetzt der konkrete Vorschlag, mit dem ich leben könnte. Gerade erstens ist mir wichtig. So, das wollte ich nur schon mal nochmal sagen. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass jede Person jeden Tag, an dem sie mal nicht arbeitet, ins System melden müsst. Aber ansonsten können wir auf dem Vorschlag gerne rumdiskutieren.
Geht doch voran hier. Eigentlich sind wir jetzt drüber mit der Zeit, aber weil es gerade so gut funktioniert, würde ich es schon noch fortführen. Ja, also darum ging es mir auch nicht, jeden einzelnen Tag unbedingt zu melden. Das war jetzt für mich zumindest in der Diskussion nicht das Thema. Das ist aber vor allen Dingen wichtig, diese langfristigen Ausfälle zu melden. Ja, ich denke natürlich, dass im Endeffekt es auf die Kultur ankommt, aber in der Vergangenheit war die Kultur, glaube ich, noch nicht gut genug, sonst wäre es nicht zu diesem Ungleichheitsgefühl gekommen. Deswegen hätte es mir zum Beispiel auch gereicht, wenn wir festgehalten hätten, dass zum Beispiel, wenn eine Person im Langzeitkrank ist, wir das fest im Blick haben und zum Beispiel ein Gesprächsangebot selbst machen. Also nicht die Person muss unbedingt kommen, sondern wir haben das einfach im Blick und sagen, hey, geht's dir damit, möchtest du darüber reden oder nicht, dass das nochmal so ein bisschen proaktiver angegangen wird. Genau, ich finde es total gut, aber auch, das hatten wir bei der letzten Diskussion zu dem Thema schon mal, wenn wir wirklich ermutigen oder das alle für uns drinne haben, wenn ich lange ausfall, gehe ich zum Arzt. Das ist ein Gesundheitssystem, was mir auch helfen soll. Ich nutze diese Ressourcen, um gesund zu werden. Und klar, wenn das aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte, ja, aber schon dazu anregen und das selbst auch so machen, finde ich absolut sinnvoll und stehe da auch hinter. Und Option 2 finde ich jetzt total krass, dass dann jetzt so ist, okay, dann Krankengeld komplett auffüllen in voller Höhe und anscheinend endlos. Oder ja, das wäre eine Option. Eine andere Option wäre eben aber auch proaktiv einfach individuell zu gucken. Aber dann hängt es wieder von der Person ab. Aber wir sind viel weiter als beim letzten Mal. Das ist für mich schon mal eine richtige Verbesserung. Voll cool.
Genau, wir sind viel weiter als letztes Mal. Also für mich war das schon irgendwie, sind wir dem eigentlich ziemlich nahe dran. Wahrscheinlich ist es jetzt nur verschriftlicht. Also das Problem, wo wir uns halt letztes Mal aufgehangen war, machen wir es zur Regel, dass wir Gelder auffüllen. Und da hatten wir, glaube ich, viel Diskussion, ne? Dass wir sagen, wir machen das nicht zur Regel. Und da fand ich Sebastians Spruch eigentlich ganz passend, ist, gleich ist nicht immer fair oder fair ist nicht immer gleich. Und das finde ich ganz spannend. Also diesen Aspekt würde ich halt gerne mit reinbringen. Ne? Bin ich im Krankengeld wirklich in der Situation, wo ich halt in Not gerate? Oder können halt genau diese Gelder zu jemandem, der wirklich in Not gerät? Ne? Also ab wann ist man wirklich in Not? Und dass man dann wirklich weiß, dass die Türen offen sind, jedes Mal, wenn man in Not gerät, dass man mit Specialsitter rechnen kann. Aber das ist ja nicht irgendwie, dass wir jetzt proaktiv sagen, okay, du hast jetzt nur noch Krankengeld, deswegen kriegst du die 35% von uns on top. So, das bedarf halt ein Gespräch. Und das wäre mir halt immer noch wichtig. Weil manche, warum auch immer, weil sie irgendwie, weiß nicht, ein Grundstück oder ein Haus geerbt haben, wo sie halt nur Nebenkosten zahlen und nicht irgendwie eine krasse Miete, denen ist es halt möglich, auf 65% halt trotzdem ohne Schmerzen irgendwie genau, ins Krank zu gehen. Andere haben vielleicht irgendwie dann Probleme, ihre Familie zu ernähren. Und das, deswegen würde ich da jetzt plakativ, ist mir halt wichtig, dass wir nicht sagen, wir erhöhen bei allen, stocken wir halt diese Gelder auf.
Ich kann mich an die Diskussion vom letzten Mal nicht Wort für Wort erinnern. Wenn ich Friedrichs Vorschlag so lese, habe ich das Gefühl, dass das auch meine vergangene Geisteshaltung eigentlich ziemlich gut widerspiegelt. Kann sein, dass wir uns bei erstens unterschieden haben, aber vor allem zweitens war mir wichtig, dass wir, und deswegen finde ich diesen Vorschlag gut, dass unser Selbstverständnis ist, dass langfristige Krankmeldungen gemeldet werden. Völlig klar, weil sie eben, wenn sie länger als 6 Wochen gehen, substanziell sein können für die Arbeit des Standortes, für die Arbeit von Special Sitter und allein deswegen schon eine Kommunikation erfolgen soll. Und ja, alles, was beschrieben ist, ist ja im Grunde das Selbstverständnis, was es schon gibt. Und Option 2 ist dann eben das, was uns ausmacht als Special Sitter, dass wir eben in Notsituationen, in individuellen Situationen, auch Not kann ja dann sehr individuell definiert sein, weil es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt, dass das dann auch von dieser Regel abweichen kann. Und dass dann in einem Fall das entschieden werden kann. Genauso wie das ja überall so entschieden wird. Das ist ja irgendwo so die Grunde, was da beschrieben ist, ist ja so ein bisschen die Regel, zumindest ab zweitens. Und das finde ich gut, wenn das unser Selbstverständnis wird. Und Option 2 gehört genauso zu diesem Selbstverständnis mit dazu. Das erstmal, ja, das würde ich erstmal dazu sagen. Finde ich so sehr richtig.
Es gibt noch einen Punkt, den wir vielleicht mitbedenken können. Ich hoffe, der ist nicht allzu kontrovers. Deiner Arbeitgeberin, deiner Firma, deinem Team nicht auf der Tasche zu liegen, ist manchmal auch entlastend. Das bedeutet, und zwar auch dann irgendwie so für beide Seiten. Wenn sich jetzt eine Kollegin oder ein Kollege bei mir dauerkrank meldet und ich dann mit super gutem Gewissen sagen kann, ja, kein Thema. Also sei so lange krank, wie du brauchst, sozusagen, oder wie es nun mal sich nicht vermeiden lässt, dann hat diese Person kein schlechtes Gewissen mehr und ich muss auch, es kommen nie irgendwelche negativen Gefühle oder sowas auf. Ich finde das auch tierisch entspannend sozusagen, dass man über Geld nicht reden muss, weil unser Sozialversicherungssystem das wieder auffängt. Das ist für mich ein Argument gegen dieses Aufstocken. Allerdings nur eine relative Kleinigkeit. Und dann, um Linda vielleicht Lindas Punkt aufzugreifen, wir könnten ja zumindest festlegen, dass wir es als Auftrag empfinden, immer nachzufragen, kommst du klar mit dem Geld, was du jetzt bekommst? Das ist, glaube ich, eine relativ kleine Aufgabe. Und wenn man diese Frage nicht stellt, machen die Leute halt, wie sie können, ne? Verkaufen ihr Rennpferd oder was auch immer, die Armen.
Ich habe eine Frage, in welchen Momenten, oder habt ihr Beispiele für mich, wann es nicht möglich ist, sich einen Attest oder eine Krankmeldung zu besorgen?
Das ist vor allem bei einer psychischen Krankheit sozusagen, einer psychischen Belastung, ist es manchmal schwer. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Irgendwann ist es so, dass der Psychologe, die Psychologin dich nicht mehr krankschreiben dürfen. Außerdem ist es so, dass vielleicht du Pech hast, bei einem blöden Arzt oder einer blöden Ärztin zu sein, die einfach sagt, reicht jetzt. Dann musst du dich wiederum an die nächste Praxis wenden. Wir haben auch einen Fall zum Beispiel, wo eben die Psychologin in dem Fall nicht mehr krank schreiben darf. Stattdessen muss jetzt weitergewiesen werden an einen Psychiater. Und da muss man dann wieder hoffen, dass der oder die einen weiter krank schreibt. Das kann eine ungeheuerliche Belastung gerade in solchen Situationen bedeuten, dass man sich wieder dass man um die Krankmeldung betteln muss. Und dann gibt es noch einen kleinen, ich hoffe sozusagen relativ seltenen Fall, aber dann gibt es noch manchmal, dass man sich als Belastung fürs System vielleicht empfindet und deswegen sich gar nicht so richtig traut, um die nächste Krankmeldung zu bitten und dann in so einer blöden Spirale ist. Dann geht man wieder zur Arbeit, weil man Angst hat wegen der und so weiter. Also mir sind nur bekannt sozusagen nicht bei physischen, sondern bei psychischen Erkrankungen, dass es manchmal schwer sein
kann. Okay, danke dir.
Ich bin damit sehr zufrieden, vor allen Dingen mit der letzten Darstellung hier. Ich würde mir so ein bisschen den Hut aufsetzen, da einen Blick drauf zu haben. Und genau, wir sprechen hier ab und an darüber, wenn Leute länger ausfallen. Und dann würde ich da mal nachfragen, ob da schon mal jemand Kontakt aufgenommen hat oder nicht, damit das nicht doch wieder untergeht. Aber an sich, genau, würde ich das hier so, wie es jetzt zuletzt hier steht, was Friedrich gepostet hat, zu übernehmen. Finde ich gut. Nur 10 Minuten länger gebraucht. Christine, Sie, du bist dran.
Ich wollte nur vielleicht abschließend dazu sagen, dass es, ich denke, ein ganz schönes Signal ist, wenn so diese Erlaubnis herrscht. Ne? Also alle sind ja auch anders sozialisiert in der Arbeitswelt und wir machen es jetzt anders. Und ich glaube, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin die Erlaubnis gibt, du darfst jetzt krank sein, du darfst dich rausnehmen und du musst dich nicht zusammenreißen. Ne? Sebastian hatte das ja auch gerade so schön gesagt, dass dann Ärzte vielleicht nicht mehr krank schreiben. Der erste Satz, der mir da einfiel, ist, hab dich doch nie so und jetzt geht's wieder los und jetzt hör mal, ne? Und ich glaube, wenn diese wohlwollende Erlaubnis dennoch nochmal erfolgt und da auch nochmal in der Wiki oder an irgendeinem Punkt sichtbar wird, macht das auch ganz viel mit den Personen, die sich vielleicht ganz lange zusammengerissen haben und sich nie getraut haben, aus verschiedenen Gründen krank zu sein, vielleicht auch langzeitkrank zu sein und mit dem Aspekt zu wissen, okay, finanziell bin ich genauso aufgefangen wie auch mental, weil alle damit fein sind und das okay ist. Also es ist ja immer okay, ne? Aber so, also krank ist wirklich ein Thema, was ich auch ganz oft mit den Sittern habe, die immer vollkommen aufgelöst sind, wenn wir die Erlaubnis zum Kranksein geben und sagen, nehmt euch raus, kommt erst wieder, wenn ihr wirklich fit seid, egal, krank, ne, bedeutet ja nicht nur, ich bin erkältet, sondern noch viel mehr. Und ich glaube, dass das Signal auch Standortleitungen gut tut, die eben auch aus anderen Berufsgruppen kommen und auch anders sozialisiert sind. Und das darf man ja bei Special Sitter auch erstmal lernen und sich da einleben.
Kannst du, Friedrich, oder du, Theo, ihr wart euch ziemlich einig, könnt ihr nochmal ausdrücken, was es mit dem Zuschuss auf sich hat, ob das für alle gilt? Und der Grund, warum ich frage, ist, dass wenn das für alle gilt, dann ist es ja kein unerheblicher Posten. Und also warum sollte es nicht für alle gelten? Wir wollen ja hier nicht ein Zwei-Klassen-System aufmachen. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte darauf hinaus, dass es für alle gelten muss, egal in welchem Beruf sie bei uns genau sind. Und mir persönlich, mir würde es leichter fallen, das offiziell und aggressiv zu verkünden, wenn wir Zuschüsse dann eher in Ausnahmen bezahlen, damit das überschaubar bleibt. Aber dann muss es für alle so sein. Weißt du, weiß auch nicht, ich bin ja noch so ein bisschen zwiegespalten. Es fällt mir sehr schwer, einfach zu sagen, klar.
Ich würde dazu gerne, also es sind jetzt so Ausdrücke gefallen, wie warum passiert das so oft und ständig und es ist kein erheblicher Posten vermittelt, das Bild, dass wir, weiß ich nicht, 50% Langzeiterkrankte in der Verwaltung haben aufgrund schlechter Strukturen, da kann man jetzt super viel reininterpretieren. Also vielleicht brauchen wir da auch erstmal so einen kurzen Realitätscheck. Sind das wirklich erheblich, ich weiß nicht, was ein erheblicher Prozentsatz überhaupt wäre, habe ich ja schon geschrieben. Oft, was heißt denn oft? Wie definieren wir oft? Und ständig sind das 10%, sind das 50%? Wie viel haben wir eigentlich? Ich denke, es sind grundsätzlich eine überschaubare Anzahl, teilweise mit, auch hier werde ich auch wieder ungenau, aber ich weiß halt nicht, ich habe keine genaue Zahl im Kopf, aber es ist sehr wichtig, das erstmal zu sagen. Und das andere ist, also das habe ich auch überlegt, wenn man jetzt gefragt wird, kommst du klar, die Person sagt nein, sollen wir dann erfahren, warum, und dann bewerten wir nochmal, ob dieser Grund gerechtfertigt ist, und da würde ich halt sagen, nein, auf keinen Fall. Wenn die Person sagt nein, dann ist das so, und dann gibt es die Aufstockung, fertig. Und da schätze ich einfach die
eigentlich alle von uns so ein, dass sie ja das Gefühl von Fairness eben haben und ja, wenn sie das Gefühl haben, es geht halt nicht, dann geht's halt nicht und das liegt nicht an uns zu bewerten und dass niemand sich herausnehmen würde, quasi die Firma böswillig zu belasten oder sowas. Das Vertrauen habe ich einfach mal in alle. Das merke ich mir an anderer Stelle auch oft genug, dass das existiert. Und erheblicher Posten, wie gesagt, wie viele haben wir denn gerade, die langzeitkrank sind? 2, 3 von 90? Ist das viel? Komm nicht.
Ja, ich glaube, in dem Rahmen befindet sich das. Und genau da, bei diesem Punkt, habe ich eine richtig starke Meinung. Also das würde ich halt genauso gerne handhaben, wie wir auch so Vorschüsse und so handhaben. Ne? Also nicht, dass pauschal alle einfach den Lohn aufgestockt bekommen, sondern wirklich zu sagen, so geht's so? Und wenn die Person sagt, nein, dann zu sagen, okay, wie viel brauchst du denn, damit du dich wohlfühlst, damit das für dich keine Sorge bedeutet. Ne? Und das heißt ja nicht vielleicht, ich brauche das Ganze aufgestockt. Kann auch sein, ist auch dann total legitim. Aber wenn die Person dann sagt, okay, ich brauche 50% aufgestockt, damit ich mich gut fühle und mir keine Sorgen machen muss, dann finde ich, sollte auch genau das bezahlt werden. Also es ist halt die Frage, es geht nicht und ich muss ein Rennpferd verkaufen, so um jetzt nochmal Sebastians Beispiel zu nehmen, oder es geht nicht, weil ich kriege meine Familie nicht versorgt. Also genau da würde ich halt gerne, dass die Person in sich hineinhorcht und nicht irgendwie pauschal dann irgendwie den Lohn oder die Differenz des Lohns erhält, sondern zu sagen so, hey, das ist ab dem Grundpreis, weiß ich, dass ich mir finanziell während meiner Krankheit keine Sorgen machen muss. Und das ist ja das, was wir ja wollen, ne? Dass sich Leute keine Sorgen machen müssen, dass wir so da sind, dass sie sich finanziell keine Sorgen machen müssen. Und das fände ich halt cool. Und das wäre dann jedes Mal ein individuelles Gespräch und keine Grundregel. Und da habe ich eine sehr starke Meinung. Das würde ich mir wünschen in dieser Regelung.
Genau, habe ich aktualisiert unter Punkt 2a. Love Train fragt, ob die Person mit dem Geld klarkommt. Ja, also wenn die Person es meldet. Und dann Option 2. Es gibt die Möglichkeit, durch das Gespräch mit uns mein Geld aufzuwählen. So wäre das
jetzt. Können Sie das nicht eigentlich Special Support übernehmen, dass die im Blick haben, wer lange krank ist und sich dann aktiv bei denen melden? Oder nee, die wollten gar keine aktiven Gespräche machen, ne? Ich glaube, das hat niemand gesagt. Weiß es einer?
Jo, nur aufsuchend.
Möglichkeit durch Gespräch mit uns lässt auch Raum für mich zu, die Begründung muss halt passen. Also für mich würde ich gerne hinzufügen, es braucht keine, du musst niemanden überzeugen, sondern wenn du sagst, das ist so und du brauchst X bis zu deinem Maximalbetrag, logischerweise, wenn du sagst, ja, ich brauche aber jetzt das Doppelte an Geld, was ich sonst verdiene, okay, dann werden wir reden. Aber dass das nicht mit auch explizit nochmal erwähnt ist, keine Begründung notwendig, sondern du hast gefragt, dann überlegst du dir, sag ehrlich Bescheid und alles gut. Weil Begründung ist halt, ja, super subjektiv. Ne? Das kann sehr unterschiedlich sein. Und da möchte ich nicht sagen, dass wir hier die Hoheit sind, die Gott spielt und entscheidet, was richtig oder falsch ist.
Ich hätte jetzt Option 2 komplett weggelassen, weil ja jetzt schon bei 2a steht, LoveChain fragt, ob die Person zurechtkommt. Und dann braucht es nicht mehr, dass es da noch unten steht. Dann ist das ja schon Teil davon. Und dann ist es dieses Proaktive. Wir fragen und es gibt nicht noch die Möglichkeit, es aufzufinden, sondern wir fragen, oder? Also ich finde das dann irgendwie doppelt gemoppelt oder überflüssig, wenn das dann da nochmal drunter steht.
Jo, stimmt.
War das Thema geschafft, oder?
Mhm.
Theo, cool. Du hast ein Apple-Gerät, ist das richtig?
Ja, mein Apple-Gerät.
Bist du gerade mit einem Apple-Gerät online?
Das ist richtig, ja.
Machst du mal so bitte für 3 Sekunden?
Ah, das ist der Befehl, okay. Den gibt es ja auch noch.
Mach mal so. 3 Sekunden.
Ah, oh. Was habe ich denn da für Effekte? Wie geht denn, warte, wenn ich so mache, gibt es dann so? Zu regnen?
Genau.
Ja, da kommt der Regen. Das ist ja intuitiv. Wow.
Ist das dann aber Apple? Ist das Apple oder ist das Gather?
Das ist Apple. Das ist Apple.
Nur Apple. Machen die bei allen Videotools jetzt.
Für alle, die nur zuhören können, wir sehen gerade coole Sachen, die ihr nicht seht. Batch.
Lifehack für dich, Sebastian, damit die Wolke dir immer folgt. Einfach beide Daumen die ganze Zeit runter und dann...
Wie geht der hier? Den habe ich auch noch. Ah ne, den hatten wir schon. Den hier gibt's noch. Naja, Wunder der Technik.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train. Der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.